Ganz zum Schluss im Lied war Gott mit uns. Das ist ein gutes Stichwort zu der Predigt. Ja, wir sind in der Predigtreihe, wir sind an der zweiten Stelle bei Josef angekommen. Ich wollte mal in die Runde fragen, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Habt ihr schon mal eine Predigt gehört nur über Josef? Bitte die Hände heben. Also mir geht es genauso, ich habe es noch nicht erlebt. Also Josef kommt immer wieder vor, aber nicht so, dass man so viel Aufmerksamkeit ihm schenkt. Und ich glaube, es ist wert, uns da mal etwas zu vertiefen. Vielleicht eins vorweg, wir haben hier so einige Jakobs unter uns. Könnt ihr mal die Hände heben? Wer hat den Namen Jakob? Eins, zwei, oben sehe ich noch jemanden. Okay, dann wer hat einen Vater, der Jakob heißt? Da haben wir noch jemanden. Okay, und wer hat einen Opa, der Jakob heißt? Aber wir haben immer mehr. Sehr schön. Ich löse das etwas später auf, warum ich das gefragt habe. So, jetzt kurz. Okay, wir haben hier so ein paar Punkte. Nicht erschrecken, es wird spannend. Wir wollen uns Josef etwas näher anschauen und seine persönliche Geschichte und was wir aus der Geschichte, was wir über ihn lernen, lesen, was wir von ihm lernen können. Zuerst lesen wir die Textstelle aus Matthäus 1, 18 bis 25. So. Matthäus 1, 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war. Fand es sich, dass er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden den Namen Immanuel geben, der heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Einmal zu der Begebenheit in Matthäus. Wir lesen hier von diesem Pärchen, von Josef als Mann, ein junger Mann aus der Stadt Nazareth. Das finden wir, dass er in Nazareth herkommt. Auch später haben die in Nazareth gelebt, aber jetzt auch von vornherein. Ein junger Mann, der verlobt war mit der Maria. An sich jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Ein junger Mann, der Pläne hat, Pläne schmiedet und sich verlobt, er will heiraten und so nimmt das seinen Lauf. Und wir lesen von Josef in dem 19. Vers, dass er gerecht war. Dort. Gerecht, was heißt gerecht damals, zu seiner Zeit? Zu der Zeit des Alten Testaments bedeutete es, er lebte mit Gott und für Gott. Und ihm war das Alte Testament, das Wort Gottes, ein Maßstab für sein Leben. Also ihm war es wichtig, gerecht vor Gott zu handeln und danach sein Leben auszurichten und zu bauen. Wir lesen auch weiterhin von Josef, dass er später genannt wird, er war Zimmermann von Beruf. Das lesen wir aber allerdings erst im 13. Kapitel, wo Jesus schon unterwegs war, wo Jesus schon 30 Jahre war. Und da hieß es, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Allerdings muss man anmerken, er war später Zimmermann. Jetzt im Moment höchstens Auszubildender oder vielleicht hat das noch gar nicht begonnen, seinen Beruf. Aber vielleicht kurz zum Zimmermann. Manchmal hat man so den Eindruck, der war nur Zimmermannssohn. Zu der Zeit damals war das nicht nur ein Zimmermann, sondern das war ein Unternehmer. In der Gegend, wo sie lebten, gab es nicht viel Holz, womit Zimmerleute arbeiten. Sie haben auch Steine verarbeitet. Es war ihr Handwerk, also Steine und Holz zu verarbeiten. Heute könnte man es vergleichen mit einem Unternehmer oder mit einem Architekten, der ja auch viel lernen musste, um sein Handwerk zu verstehen. Zu der damaligen Zeit hatten diese Handwerker auch ein sehr hohes Ansehen. Sie haben nicht nur den Beruf gelernt, sondern sie haben auch studieren müssen, dass sie das Ganze ausüben konnten. Also nicht nur das Handwerkliche, sondern auch die geistlichen Studien mussten sie sozusagen belegen. Und somit hatten sie ein hohes Ansehen im Volk. Wir wollen uns weiter anschauen, woher kommt Josef oder von seiner Abstammung. Was war er? Das sind ganz viele Namen. Die wollen wir jetzt alle auch gar nicht durchlesen. Aber dass ihr mal seht, das ist die Abstammung Josefs von Abraham her. Und das lesen wir in 1. Matthäus. Wir sehen mittendrin, haben wir hier so einen Pointer? Achso, der rote. Okay, hier vorne sehen wir König David, zeugte Salomo und so weiter. Hier ist der König David. Und da gab es hier eine Prophezeiung, dass der Jesus aus dem Stamme David sein wird, aus dieser Königslinie. Ganz wichtig. Und zu Josef spricht auch der Engel, du Sohn Davids. Das heißt, Josef war aus der Linie, dieser Königslinie, und nach ihm sollte auch der Jesus kommen. Aber wir wissen ja, dass er gar nicht der Vater ist. Das lassen wir mal so erstmal offen. Wenn wir so diese ganzen Namen anschauen, das sind ganz viele Namen, die uns vielleicht gar nichts sagen. Aber jeder einzelne war wichtig, dass hier Josef dann ankommt, sozusagen, in dieser Kette, dass alle da sind. Wenn wir jetzt 100 Jahre später zu unserer Zeit weitergucken, so wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, keiner mehr von uns leben. Wird man wahrscheinlich auch nicht mehr an uns besonders erinnern. Spätestens nach 200 Jahren wird auch keiner von uns mehr reden. Da sind wir alle weg. Aber jeder von uns ist für Gott wichtig. Und jeder, der hier ist, hat Vorfahren. Und vor ihm gab es welche, die man auch nicht kennt. Und sie waren auch wichtig. Und deswegen sind wir nicht nur ein kleines Glied in der Kette, sondern jeder persönlich ist für Gott wichtig, dass er mit uns Geschichte schreibt. Was mir aufgefallen ist, das ist der Stammbaum aus Matthäus. Ich hatte den Stammbaum in Lukas gelesen. Der ist ein bisschen anders aufgeschrieben. Ich habe den einfach mal eingeblendet. Der ist von der Folge etwas anders, der ist rückwärts geschrieben. Aber was mir aufgefallen ist, David kommt auch vor, hier, aber nach Nathan. Der Sohn Nathan war auch ein Sohn Davids. Und das ist die Folge in der anderen Richtung. Ein Prinz war das zwar, aber nicht der König. Salomo war der König. Zuerst war ich so ein bisschen verwirrt und dachte, oh, da habe ich mir das irgendwie falsch gemerkt, dass Jesus aus Salomo kam, aus der Königslinie Salomo kommen sollte, war es doch Nathan. Und jetzt war ich ganz verwirrt, wo ich dachte, nee, das passt ja irgendwie nicht. Wie gehört das zusammen? Hier ist eine ganz andere Linie, ganz andere Personen. Alles, was nach David folgt. Und jetzt machen wir das durcheinander komplett. Wenn wir in Jeremia 20, 30 lesen, da ist etwas, was auch vielleicht nochmal beitragen würde zum Durcheinander. Jeremia 20, 30. So spricht der Herr, schreibe diesen Mann auf, als kinderlos, als ein Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird. Ja, keiner sein Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron Davids sitzen und weiterhin über Juda herrschen könnte. Hier spricht Jeremia einen Fluch aus über die Königslinie, wo Jesus hervorkommen sollte. Wie funktioniert das jetzt, das Ganze durcheinander? Und es ist spannend, in diesem Wirrwarr, wie Gott Ordnung schafft und seine Ziele trotzdem erreicht. Wir haben diese zwei Linien der Erklärung nach der ich mich anschließe. Also es gibt auch unterschiedliche Auslegungen. Ich habe jetzt die Auslegung von Jakob Thiessen, der kann ich ihr folgen, sage ich mal. Und da ist es so, dass der Matthäus-Stammbaum von Jakob ist, von Josef, und im Lukas von der Maria. Dass Maria auch ein Nachkommen Davids ist und biologisch ist Jesus tatsächlich ein Nachkomme Davids. Und rechtmäßig sehen wir später, weil Josef ihn angenommen hat als Vater, ist er auch Nachfolger Davids. Also in der Rechtsfolge ist er genauso im Stammbaum richtig einzuordnen, genauso wie er biologisch auch ein Nachkomme Davids ist. Also das Bild hat sich für mich ganz neu aufgetan. Und wir schauen uns jetzt, wo wir diesen Hintergrund so etwas beleuchtet haben, jetzt den Josef etwas näher an. Was er so gemacht hat, gedacht hat und so weiter. In seiner Situation, die ist sehr spannend, zu schauen, wie er reagiert und wie er damit umgeht. Wir lesen in 5. Mose, wo dem Volk Israel gesagt worden ist, wie man mit einer Person, mit einer Frau in dem Fall umgehen soll, wenn sie schändlich gehandelt hat. Wir lesen, dass die Option dastand, dass man sie steinigen konnte. Das war auf jeden Fall rechtlich zulässig, wenn man sie beim Ehebruch erwischt hat. Und so war es ja hier offensichtlich. Oder wir hätten die Option, dass die Frau einen Scheidebrief bekommt und man sie entlässt, man sie wegschickt. Und wir sehen, dass Josef hier sich für das Zweite entscheidet. Er entscheidet sich nicht für die Steinigung, er entscheidet sich für die Wahl, dass er gnädig ist, dass er sie nicht tötet. Einfach, weil er sie geliebt hat. Aus Liebe hat er sich für die zweite Wahl entschieden. Wir lesen auch eine ähnliche Situation, wo Jesus den Schriftgelehrten etwas an den Kopf wirft. In Matthäus 23,23 lesen wir, er beachtet das Gesetz und verzehntet sogar den Dill und die Minze und den Kümmel. Aber das Schwere lasst ihr weg, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das war auch möglich damals. Man musste nicht steinigen. Und ja, sie hatten die Wahl. Aber sie haben sich auch ganz gerne mal dafür entschieden, weil sie für das Recht sozusagen angestanden sind. Das Recht sah aber auch anders, konnte auch anders aussehen. Und Josef ist barmherzig. Wir fragen uns, wenn wir jetzt praktisch mal nachdenken, wie gehen wir mit den Fehlern unserer Mitmenschen um? Wenn Menschen Fehler machen oder vielleicht sich an uns versündigen, wie gehst du damit um? Besonders vielleicht mit den Nahestehenden, vielleicht in der Familie, in der Verwandtschaft. Und stehen so einige Feiertage vor uns und wir wissen, dass es auch eine spannende Zeit ist, wenn Familie zusammenkommt. Und dadurch meine Frage an dich, wie gehst du mit Fehlern anderer um? Vielleicht, wie gehst du mit den Fehlern deiner Kollegen um? Wenn da nicht alles gut läuft oder wenn da irgendwelche Fehler passiert sind, vielleicht sich an dir verschuldigt haben. Was meint ihr, wie die Mitmenschen reagiert haben, wo Josef gnädig zu ihr war oder mit Liebe ihr begegnet hat, der Maria? Wie kannst du nur das machen? Hast du denn überlegt, was du da machst? Du hast doch die Wahl. Du kannst doch sie auch wegschicken. Aber er nahm sich die Schande an, dass er so eine Frau hatte. Zumindest erstmal nach außen, was man nach außen gesehen hat. So genau wusste es ja keiner, auch der Josef selber nicht. Wir schauen weiter. Der Josef nimmt sich Zeit zum Nachdenken. Eine Verlobung damals war etwas nicht so wie heute. Es war etwas eine festere Bindung. Es war schon wie verheiratet, aber die lebten noch nicht zusammen. Und das heißt, wenn sie dann sich trennen wollten, musste er tatsächlich eine Scheidung vollziehen, also diesen Scheidebrief ihr geben. Wir lesen in Matthäus 1,19-20. Nochmal. Josef, aber ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen. gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Man könnte in Josefs Stelle auch von außen sagen: Mensch, du musst jetzt Fakten schaffen, entscheide dich, was gibt es denn da viel nachzudenken? Und wir lesen hier an zwei Stellen, er dachte nach, und hier in dem 19. und dem 20. Vers, dass das Wort zweimal vorkommt, ist nicht zufällig. Es ist doch offensichtlich für nach außen Stehende, aber trotzdem dachte er nach. Und das ist meine Frage auch an dich. Wie triffst du deine Entscheidungen, auch wenn es offensichtlich ist? Kannst du aus dem Affekt einfach Entscheidungen fällen? Ist vielleicht nicht immer ratsam. Wie viel Zeit lässt du dir für deine Entscheidungen? In unserer schnelllebigen Zeiten werden wir gedrängt, nicht viel nachzudenken. Einfach schnell mal entscheiden. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Es gibt zwar Menschen, die ziemlich lange überlegen und vielleicht gar nicht zur Entscheidung kommen. Ist vielleicht auch nicht die beste Wahl. Aber es ist auf jeden Fall ratsam, sich Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen zum Nachdenken, bevor man handelt. Oft handeln wir, bevor wir nachgedacht haben. Ich habe mir sagen lassen, ich hätte mal, bitte korrigiert mich, ich kenne es nicht persönlich, dass in der Bundeswehr, zumindest früher, wenn jemand eine Beschwerde hatte und sich beschweren wollte über sein Vorgesetzten, über irgendeinen Vorfall, dann durfte er das nicht am gleichen Tag machen. Es musste am Folgetag passieren oder später, er musste eine Nacht drüber schlafen. Er durfte damit nicht kommen. Das ist keine schlechte Idee. Wir Menschen können sehr gut, wenn wir hitzig sind, Fehler machen oder dann Dinge machen, die wir dann später bereuen. Und dass wir darüber nachdenken. Und oft ist es so, wenn wir darüber geschlafen haben, darüber nachgedacht haben, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir mal uns beruhigen und dann vielleicht mit einem klaren Kopf darüber nachdenken und dann sagen, okay, lassen wir es mal sein. In Jesaja 55, 8 lesen wir, wie Gott über uns denkt, über unsere Gedanken. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, die sind viel höher. Und Gott möchte seine Gedanken an deine Entscheidung und Emotionen gegenüberstellen. Er möchte das. Er möchte dich segnen darin, dass er mit seinen Gedanken, dass du die in Erwägung ziehst und dann Entscheidungen triffst. Wir lesen in Hebräer 4,12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gottes Wort kann die Gedanken trennen, dass es mal sortieren kann, wo wir stehen, dass wir etwas klarer sehen können. Wir sollten aber dem Raum geben, dem Wort Gottes, und nicht einfach mal schnell machen, was uns vielleicht nahe liegt. Treffe deine Entscheidung bedacht, nimm dir Zeit, wenn es möglich ist. Bewege es im Gebet vor dem Herrn. Der Herr wird es segnen. Wir lesen weiter. In Matthäus 1,21. Und sie wird den Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Retten von ihren Sünden. Wenn wir jetzt den Sohn Josef mal so anschauen, er ist gerecht, er macht Dinge mit Bedacht, er ist liebevoll, er will sich da nicht irgendwie rächen. Und trotzdem braucht er auch genauso diese Rettung von Sünden. Wenn wir Josef seinen Stammbaum anschauen, was da so für Personen drin waren. Da war der David, der hat sich versündigt, es hat Ehebruch begangen. Da gab es eine Hure, Rahab, da gab es einen König Manasse, der Götzendienst wieder einführt. Also so, da gab es so einige Personen, die hätten es echt nötig. Und nicht nur die, sogar Josef, der vielleicht nicht so negativ auffällt, hat es auch nötig. Und genauso auch wir brauchen es. Wir gehen weiter, braucht Ermutigung. In Matthäus 1, 21, 23. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden den Namen Immanuel geben, der heißt übersetzt Gott mit uns. Hier auf diesen letzten kurzen Satz, Gott mit uns, oder letzten Punkt, will ich eingehen. Zu dieser Zeit wusste Josef noch nicht, was ihn so erwartet. Vielleicht hat ihn schon ein bisschen was gedämmert, weil hier war eine Prophezeiung auch vom Engel gesagt worden, dass sie sich gerade hier erfüllt. Und kurz danach oder eine Zeit danach, wo das Kind da war, mussten sie fliehen, weil der Herodes wollte es töten. Das wurde ihm auch mitgeteilt im Traum. Dann beginnt eine Flucht nach Ägypten. Er erlebt Gegenwind von den Menschen, aber er bekommt auch Trost. Gott ist mit uns. Was macht es mit dir, wenn du diesen Trost empfängst, dass Gott mit dir ist, dass Gott mit dir den Weg gehen möchte und dass du nicht allein bist? In deiner Zeit, in schweren und in guten Zeiten. Wir haben eine Zusage in Matthäus 28, da heißt es, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Mir fällt auf, bei mir, kann ich von mir sprechen, dass ich immer wieder bete, Herr, sei mit uns, geh mit uns. Eigentlich sagt der Herr, ich bin bei euch alle Tage. Wir brauchen das Gebet eigentlich gar nicht sprechen, weil er es uns schon versprochen hat. Das müssen wir nur noch umsetzen und verinnerlichen. Er ist mit uns. Wir dürfen getrost sein, dass er dabei ist. Und Josef trifft eine mutige Entscheidung mit allen Konsequenzen, die dranhängen. In Matthäus 24 und 25 lesen wir, als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie seinen Sohn gebar und er ihm den Namen Jesus gab. Wir lesen das so einfach. Der Engel war nachts da und dann wacht er auf und macht alles, was der Engel gesagt hat. Wenn wir uns vergegenwärtigen, er hatte nachts eine Engelerscheinung oder Besuch, was würde das mit uns machen? Ich glaube, das würde uns das schon so ein bisschen zu bedenken geben oder zumindest verunsichern, was wir davon halten sollen. Was war das jetzt? Und Josef, ja, er vertraut diesem Engel oder diesen Worten des Engels und geht Schritte. Er trifft mehrere Entscheidungen. Er nimmt die Frau zu sich. Ja, sie waren schon verlobt, aber sie waren noch nicht verheiratet. Und früher war es so, wenn sie verlobt waren, so haben sie noch nicht zusammen gelebt. Dann hat der Mann das Heim vorbereitet, das Haus fertig gemacht. Und wenn er soweit war, dann hat er die Braut heimgeholt. Und da gab es ein großes Fest, die Hochzeit. So, und die hat hier noch nicht stattgefunden. Und bei der zweiten Entscheidung, er gibt Jesus den Namen. Das bedeutete nicht nur, er durfte sich einen Namen aussuchen, wie das heute der Fall ist. Wenn die Eltern sich den Namen aussuchen und vielleicht setzt sich der Vater durch oder die Mutter. Das war nicht so. Er hat ja den Namen vom Engel vorgegeben bekommen. Und weil er den Namen gegeben hat, das war das Gleiche wie, er hat das Kind adoptiert. Er hat es angenommen, er hat die Verantwortung übernommen. Und er war rechtlich sein Sohn jetzt. Und worauf konnte er sich stützen, dass er so handeln konnte? Gott redet durch diesen Engel, durch sein Wort. Wir haben auch in unserer Situation nicht immer alles in unserer Hand. Manchmal ist die Situation sehr verwirrend. Vielleicht haben wir auch Dinge in unserem Leben, wo wir ein schlechtes Gewissen haben. Und wir dürfen uns darauf stützen, auf dieses Wort, so wie Josef das getan hat. Der Engel hat es ihm erklärt oder hat es ihm mitgeteilt. Und Hier stützt er sich darauf, dass er dieses tut. Wenn bei uns zum Beispiel in unserem Leben Sünde ist, wenn wir vielleicht an unseren Mitmenschen uns versündigt haben oder wir haben uns vor Gott versündigt und haben ein schlechtes Gewissen und wissen nicht weiter, was wir tun sollen, dann dürfen wir eine Zusage in Anspruch nehmen, dass wir es vor Gott bringen dürfen. Und dürfen diese Zusage auch für uns annehmen, so wie Josef es getan hat, wenn wir unsere Sündenbekenntnisse treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden. Wenn wir diese Zusage nicht annehmen, dann behalten wir die Sünden. Dann bleiben sie bei uns und wir können das nicht abgeben, können wir nicht frei davon werden. Und hier haben wir eine Zusage, die wir in Anspruch nehmen dürfen, die uns frei macht. Das ist doch großartig, dass wir sowas haben dürfen. Aber wir müssten dem vertrauen. Wir müssten das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir können das nicht sagen, okay, das war für die anderen oder das hilft dann bei uns genauso. Nee, wenn du das glaubst und vertraust, dann wird es dich auch retten. Oder du verstehst deine Situation im Moment nicht. Es ist dir vielleicht alles zu viel. Es steigt dir vielleicht über deinen Kopf in dem Moment, wo du gerade drin steckst. So dürfen wir wie die Jünger handeln. Und wir sehen ein Beispiel, wo Jesus zu den Jüngern morgens kommt. Die Jünger waren am See. Sie haben in der Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Es ist leer ausgegangen. Sie waren gerade am Netze putzen und Jesus kommt dazu und sieht das ganze Schauspiel. Wahrscheinlich waren sie nicht gerade begeistert und sagt den Jüngern, fahrt nochmal hinaus. Fahrt nochmal an die tiefste Stelle bei helllichtem Tag. Jeder Fischer wusste, das bringt nichts. Normalerweise ist das Quatsch. Da sind die Fische nicht in der Oberfläche. Und die Jünger sagen trotzdem, auf dein Wort hin fahren wir und tun es. Und das hat Josef genauso gemacht. Er hat sich auf das Wort gestützt, auf dein Wort hin hat er gehandelt. Josef hatte nicht viele Möglichkeiten. Er könnte natürlich das ablehnen und seinen eigenen Weg gehen. Er hätte jetzt sich auch mit niemandem beraten können oder er hatte vielleicht auch keine großen Beispiele, wo er sich was abschauen konnte, dass er Vorbilder hatte. Und er stützt sich allein auf das Wort und auf das Vertrauen auf das Wort. Und Jesus vertraut dem Wort und handelt danach am Morgen. Da war er sich sicher. Da brauche ich nicht lange überlegen. Denn Jesus' Wort brauchen wir nicht hinterfragen. Das ist ein Fundament, worauf wir bauen dürfen, ohne lange zu zetern. Und ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben, den können wir uns alle merken. Er stellte sich in den Gehorsam des Glaubens. Oder er glaubte und war gehorsam. Und das ist etwas, was für uns so wichtig ist im Leben, dass wir im Glauben gehorsam Schritte gehen. Oder wenn wir glauben, dass wir gehorsam sind. In dem Moment stand Josef sein Leben total auf dem Kopf. Wenn wir nach vorne schauen, da war alles durcheinander geraten. Ein junger Mann, der Pläne geschmiedet hatte, wollte heiraten, wollte eine Familie aufbauen und jetzt gerät alles aus den Fugen. Er ist unterwegs, er muss ist auf der Flucht vor dem König, dass er das Kind rettet, ist im Ausland, dann geht's weiter, dann kommt der Engel wieder und sagt, du kannst wieder zurück, er kommt zurück, dann ist der Sohn des Königs am Regieren, er hat Angst vor ihm, nicht, dass der ihm was antut und es ist sehr unsicher, wo er gelebt hat. Aber er konnte vertrauen, dass Gott mit ihm geht. Ich möchte jetzt kurz zusammenfassen. Wir haben Josef angeschaut, in welcher Situation er gelebt hat, damals. Seine Abstammung. Ach übrigens, der Opa von Jesus heißt Jakob. Das war, weswegen ich gefragt habe. Da die sich gemeldet haben, was gemeinsam mit Jesus. Josef war aus der Königslinie, hat allerdings damals für ihn wahrscheinlich keine große Bedeutung gehabt. Und die Königslinie war ja, da waren ja keine Könige mehr, sie waren ja Knechtschaft. Und Gott findet trotz dieses Wirrwarrs, der da entstanden ist, einen Ausweg und findet eine Möglichkeit trotzdem, dass die Prophetie sich erfüllt. Wir dürfen wissen, dass Gott keine Sackgassen hat. Er findet immer einen Weg, auch wenn wir ihn erstmal nicht sehen. Josef ist barmherzig zu Maria. Es war wahrscheinlich auch so eine Sache, die ihm typisch gemacht hat. Aber wir dürfen Barmherzigkeit auch lernen. Er ließ sich Zeit zum Nachdenken, bevor er Entscheidungen traf. Und auch er brauchte Ermutigung, so wie wir auch heute manchmal Ermutigung brauchen, wenn wir irgendwas tun oder tun sollen, eine Entscheidung treffen. Und dann trifft er mutige Entscheidungen und geht voran. Das wünsche ich auch zu dieser Weihnachtszeit, dass wir auch gerade, wenn wir mit der Familie zusammen sind, darüber nachdenken, dass wir barmherzig sind, dass wir diese Dinge mitnehmen. Amen.